Die besten Geschichten direkt ins Ohr. Herzlich willkommen zum Podcast der Hamburger Buchhandlung Stories.
Herzlich willkommen zum Stories-Podcast des schönen Frühlingsmonats März. Mit mir hier in unserem kleinen Aufnahmebüro sind wie immer Sarah O'Connor.
Hallo.
Und Frank Menten.
Hallo.
Heute ist der 7.3. und das ist ein besonders schöner Sonntag, weil nämlich ab morgen, Montag, dem 8.3., die Buchhandlungen wieder bundesweit öffnen dürfen. Wie schön, dass sich jetzt auch bis in die hohe Politik durchgesetzt hat, was Sie und wir schon lange wissen, nämlich Bücher sind systemrelevant und damit absolut lebensnotwendig. Und damit gebe ich jetzt gleich mal weiter an Sarah und dem Gedicht des Monats. Ich glaube, diesmal von Hermann Hesse.
So ist es und es heißt März. An dem grün beflogenen Hang ist schon veilchenblau erklungen. Nur den schwarzen Wald entlang liegt noch Schnee in zackigen Zungen. Tropfen aber schmilzt um Tropfen hin, aufgesogen von der durstigen Erde. Und am blassen Himmel oben ziehen Lämmerwolken in beglänzter Herde. Finkenruf verliebt schmilzt im Gesträuch. Menschen, singt auch ihr und liebet euch.
Und
sehr schön.
Dann,
das
ist ja sehr schön.
Ja, oder?
Ja, und ein Grund wirklich zum Singen. Wir haben wieder auf. Wollen wir mal, wir stimmen morgen ein kleines Öffnungslied an.
Oh ja.
Keine Sorge, wir singen dann nicht wieder. Die ganze Zeit werden wir offen. Ein Morgenlied zu Beginn. So, ich beginne mit einem wunderbar vergnüglichen Buch, was so ein schönes, böses Buch noch dazu ist, nämlich der neue Roman von John Boyne, Die Geschichte eines Lügners. Der Autor Erich Ackermann ist auf dem Zenit seines Ruhms, ihm ist gerade ein wichtiger Preis verliehen worden, als ihm ein junger Kellner auffällt. Dieser offenbart ihm im Gespräch, dass er selber schreibt und den Wunsch hegt, ein erfolgreicher Autor zu werden. Ackermann nimmt Maurice Swift, schwieriger Name, so heißt nämlich der Kellner, unter seine Fittiche. Er beschäftigt ihn als persönlichen Assistenten und Swift versteht die offensichtliche Verliebtheit des älteren Mannes auszunutzen, der ihm schließlich ein dunkles Kapitel aus seiner Vergangenheit anvertraut, mit fatalen Folgen. John Boynes Roman Geschichte eines Lügners ist ungemein unterhaltsam. Er ist übersetzt von Maria Humitsch und Michael Schickenberg, erschienen im Piper Verlag und erwartet mit einem wunderbar perfiden Protagonisten auf. Denn dieser Maurice Swift ist ein eiskalt berechnender Mann mit großen Ambitionen, aber keinerlei Talent. Kommt uns irgendwie bekannt vor vielleicht. Einzig sein blendendes, und das ist diesmal wörtlich gemeint, Aussehen und sein gewisser Charme sind ihm zu eigen. Er versteht es, für ihn wichtige Menschen für sich einzunehmen, um sie sofort zu entsorgen, wenn sie Swift nicht mehr nützlich sein können. Nur Gore Vidal kann in einem brillanten Zwischenspiel Paroli bieten. Und das ist wirklich eine ganz tolle Passage. Es gibt drei Zwischenspiele nach jedem Teil. Und nach dem ersten Teil ist Swift dann mit seinem nächsten Gönner zu Besuch bei Gore Vidal und seinem Lebensgefährten. Und das ist so großartig, wie er versucht, diesen Mann für sich zu gewinnen und einzuspinnen. Und Gore Vidal eben wirklich so wunderbar Paroli bietet. Ein großer Spaß. Überhaupt ist dieser Roman wirklich ein großes Lesevergnügen. Er erinnert so ein bisschen, ganz entfernt, an Patricia Highsmith und den Ripley. Oh, aber ist trotzdem sehr eigen und wie gesagt, ein großer Spaß und man liest das und freut sich an diesem wunderbaren Protagonisten, den man zu hassen liebt tatsächlich. Und jetzt gebe ich ab an Anne.
Ah, zu hassen liebt. Mhm. Und sag mal, kennt man John Boyne nicht eigentlich eher als Jugendbuchautor?
Nee, eigentlich war nur sein erstes Buch ein Jugendbuch, Der Junge im gestreiften Pyjama.
Ja.
Und danach hat er ja jede Menge Erwachsenenbücher geschrieben. Also
ach, fast guck.
Regelmäßig jedes Jahr kommt ein Buch von ihm raus. Mhm.
Ich habe tatsächlich noch nie was von ihm gelesen und ihn immer so in die Jugendbuchecke.
Nee, überhaupt nicht. Also der schreibt
gesteckt.
Also er schreibt wirklich ganz, ganz tolle, intelligente Unterhaltungsromane. Das ist wirklich ganz, ganz toll.
Okay, danke für den Tipp.
Gerne doch. Mhm.
Werde ich mir gleich mal merken. So, und bei mir geht es jetzt weiter mit T.C. Boyle, sprich mit mir. Mein erster T.C. Boyle seit gefühlten 1000 Jahren. Ich glaube, ich habe seit Wassermusik eigentlich nicht mehr so bewusst in irgendeinen T.C. Boyle gelesen. Ganz im Gegensatz zu Sarah, die ja jeden neuen T.C. Boyle liest.
Unbedingt. Und gerade ein bisschen traurig war, dass es ja den neuen, sprich mit mir, noch gar nicht auf Englisch gibt. Seltsamerweise ist
komisch,
ja, das Deutsche,
oder?
Zuerst auch in erhältlich, obwohl das Original natürlich im Englischen geschrieben wurde. Das aber es einmalig. Wird bald kommen.
Also dann freu dich drauf. Es ist nämlich wirklich ein herausragender Roman. Ich habe dazu gegriffen, weil es um Menschenaffen geht, um Schimpansen. Und ich, Bobby, halte dir die Ohren zu. Bobby, mein Hund, liegt hier unter dem Tisch und das darf er natürlich nicht hören. Also wenn ich keinen Hund hätte, hätte ich eigentlich gerne einen Schimpansen. Die 70er Jahre waren in den USA eine goldene Ära der Sprachforschung bei den Primaten. Das wusste ich nicht. Und T.C. Boyle hat sich ja auch in den vergangenen Romanen immer so einer Wissenschaftsfigur aus den 60ern und 70ern in den USA gewidmet. Und deswegen nimmt er eben jetzt auch dieses Thema auf. Und damals war es so, dass Forscher, Medien, Gesellschaft und Kultur das Potenzial der Menschenaffen entdeckt haben. Und es gab wohl unzählige Versuchsreihen, um die Kommunikationsfähigkeit von Schimpansen und Gorillas zu testen. Und Sam ist die Hauptfigur in T.C. Boyles Roman, ist ein 2-jähriger Schimpanse, der also in Gebärdensprache sein Lieblingsgericht, das sind Cheeseburger, bestellen kann. Er lebt bei einem Verhaltensforscher, der ihn im Prinzip aufzieht wie ein kleines Kind und auch dann abends immer mal ein Joint mit ihm raucht und Gin Tonic trinkt.
Und der Affe auch?
Der Affe auch. Okay. Danach schläft er besonders gut und randaliert nicht so rum. Das kann man sich ja gut vorstellen. Sam kann auch Namen und Gefühle benennen und ist auf dem besten Weg, ein berühmter Medienstar zu werden. Also die ersten TV-Shows sind schon vorstellig geworden. Doch als wir ihm das erste Mal begegnen, ist schon klar, dass irgendwas schiefgegangen sein muss. Nämlich der Traum vom Menschsein ist bereits beendet. Er befindet sich, wie viele andere seiner Artgenossen, in einem Labor für Tierexperimente. Was ist passiert? Namhafte Linguisten und Tierpsychologen kamen zu dem Schluss, dass nur Menschen als die Krone der Schöpfung fähig seien, sinnvolle Wortfolgen zu bilden und zu kommunizieren. Also nur der Mensch ist kognitiv in der Lage zu sprechen. Und allen Menschenaffen wurde diese Fähigkeit abgesprochen. Man hat gesagt, es ist im Prinzip nur so, wie ein Hund eigentlich alles tut für einen Knochen. Genauso tut ein Schimpanse alles für einen Gin Tonic oder einen Cheeseburger. Das bedeutet das Ende vieler Forschungsprojekte und großer Träume. Und also das ist das Ende von vielen Forschungsprojekten und großen Träumen und bedeutet für die Tiere ein totales Hinvegetieren als medizinische Versuchsobjekte. Und in dieser Situation begegnen wir Sam. Aber Sam hat auch Mitstreiter, zum Beispiel Aimé, die ehemalige Betreuerin von Sam, die sich damit nicht abfinden will. Und sie ersinnt einen kühnen Plan, um Sam aus der Gefangenschaft zu befreien. T.C. Boyle bezieht sich auf wahre Ereignisse. Also es gab eine Schimpansin, die in einem Tierlabor landete und von ihrer Betreuerin befreit wurde. Und er erzählt ein Stück Wissenschaftsgeschichte, aber er erzählt auch von Hybris, von menschlicher Hybris, von Größenwahn und akademischer Geltungssucht. Das ist ein Roman, der so ein bisschen changiert zwischen Wissenschafts-Abenteuerroman und auch der Roman einer großen Freundschaft. Und ganz ehrlich, es hat mich total gefesselt, gebannt und am Ende habe ich echt geheult. Also, wie man das, glaube ich, nur bei so einem Buch von T.C. Boyle manchmal so richtig kann.
Absolut.
Also, Sarah, freu dich auf die Übersetzung. Es lohnt sich wirklich. Man lernt viel und es ist echt ein tolles Buch.
Hört sich auch so an. Ich freue mich sehr darauf. Hast du richtig Lust drauf gemacht, Anne. Es geht mit einem ganz anderen Buch weiter. Ja, klar, warum auch nicht. Surprise! Und zwar mit einem, Klassiker kann man, denke ich, sagen. Und zwar von Daphne du Maurier, Jamaica Inn. Ich bin wirklich sehr, sehr begeistert von diesem Buch. Ich kenne tatsächlich nur Rebecca bisher, ihr wohl bekanntestes, würde ich denken. Sie hat aber Jamaica Inn noch vor Rebecca geschrieben. Es ist 1936 erschienen, das Buch. Und Daphne du Maurier hat im Jahr 1930 tatsächlich in Cornwall in einem Gasthof residiert mit dem Namen Jamaica Inn, welches sie dann zu ihrer Geschichte inspiriert hat, von der ich Ihnen und euch jetzt erzählen werde. Das Ganze spielt im Jahr 1820 und es geht um eine junge Waise, Mary Yellen. Sie ist 23 Jahre alt, hat kürzlich ihre Mutter verloren. Die haben zusammen einen Hof bestellt in Cornwall. Und da sie eben alleinstehend ist und keine anderen Verwandten hat in dem Ort, in dem sie lebt, geht sie zu ihrer einzigen Tante. Das ist Patience Merlin. Die lebt an der Küste von Cornwall im Bodmin Moor und zwar im Jamaica Inn. Denn ihr Mann, Joss Merlin, ist dort der Wirt dieses Gasthauses. Und Mary fährt jetzt mit einer Postkutsche mit, die sie dort dann eben absetzen soll. Und erfährt dann schon von dem Kutscher auf der Fahrt dorthin, dass es im Jamaica Inn nicht so richtig mit rechten Dingen zugeht. Da passieren wohl seltsame Sachen. Die Postkutsche hält auch äußerst ungern am Jamaica, rast eigentlich direkt weiter und keiner möchte richtig gern mit den Merlins zu tun haben. Mary denkt sich, okay, könnte einfach so Local Gossip sein, sie wird es erstmal selber rausfinden. Dann kommt sie also an und stellt schon fest, okay, ihr angeheirateter Onkel Joss Merlin sieht schon irgendwie ziemlich unheimlich aus, ist riesengroß und richtiger Hühne und hat irgendwie schon so was Grobschlächtiges an sich und seine Manieren sind auch nicht wirklich, lassen auch wirklich sehr zu wünschen übrig. Und ihre Tante, die sie wirklich als unglaublich lebenslustige Frau kennengelernt hat, scheint wirklich völlig in sich zurückgezogen zu sein, sieht ganz anders aus, ist eigentlich wie so ein absolut graues Mäuschen und nichts ist mehr von ihrer Lebenslust übrig geblieben. Und Mary denkt sich, was ist denn hier bitte los? Und ziemlich schnell stellt sie fest, das Jamaica Inn wird tatsächlich überhaupt nicht mehr frequentiert von Gästen, die essen, trinken und logieren möchten, sondern nur des Nachts von dunklen Gestalten, die sie so aus ihrem Fenster schemenhaft sieht. Und sie legt sich auf die Lauer. Sie möchte rausfinden, was da vor sich geht. Und sie findet raus, dass der Gasthof als Schmuggelumschlagsplatz sozusagen benutzt wird. Und kommt wirklich dahinter, dass ihr Onkel offensichtlich einer der Drahtzieher ist, dieser Schmugglerbande. Und das Ganze spitzt sich dann immer weiter zu. Es gibt noch so eine, ja, doch eine Liebesgeschichte, kann man sagen. Und zwar findet Mary dann irgendwann den Bruder von Joss, Jem Merlin, ziemlich anziehend, weiß aber überhaupt nicht, ob sie ihm trauen kann oder ob der mit in dieser Schmugglerbande steckt. Und das Ganze wird dann wirklich ziemlich unerträglich in einer Nacht. Es ist stürmend, es regnet, es ist dunkel, wir befinden uns am Meer und diese Schmugglerbande ist dabei, ein Schiff mit einem falschen Signal auf die Klippen zu locken, wo es dann tatsächlich zerschellt und diese Bande sich dann über die Fracht des Schiffes hermacht. Und jetzt erzähle ich nicht mehr weiter, weil das ist wirklich wahnsinnig spannend. Und Daphne du Maurier schafft es tatsächlich, mit unterschiedlichen Genres zu spielen in diesem Buch. Also es ist zum Teil ein Gothic Novel, es ist ein Thriller, es ist ein historischer Roman. Wir haben auf jeden Fall eine Liebesgeschichte mit da drin. Es ist wahnsinnig atmosphärisch. Die Natur spielt wirklich eine große Rolle. Es geht ums damalige Patriarchat. Es geht definitiv um das Thema Feminismus, denn die junge Mary ist eine absolute Feministin und möchte mitnichten so enden wie ihre arme Tante, die sich wirklich komplett diesem Mann untergeordnet hat und ihr Leben da mehr oder weniger fristet, ihr Dasein. Das möchte Mary wirklich überhaupt nicht. Und wir haben hier fast auch so ein bisschen sowas wie Nature Writing mit drin. Das ist wirklich ein unglaubliches Buch. Ich finde es super spannend. Und wer es noch nicht kennt, ich glaube, der wird wirklich großen Spaß damit haben. Und wer Rebecca noch nicht kennt, unbedingt auch lesen. Und wer sich vorlesen lassen möchte, bitte unbedingt die tolle Lesung von herausgegeben von und vorgelesen von Jens Wawrczeck in seiner Edition Audubar erschienen, ungekürzt, großartig, wie es nur ein Jens Wawrczeck macht. Ja, das war es von mir mit dem Klassiker. Und jetzt kommt Frank wieder.
Ich wollte gerade fragen, das schreit doch eigentlich nach einer Hitchcock-Verfilmung, aber in dem Moment, genau, in dem Moment sagtest du, dass es dieses geniale Hörbuch gibt von Jens Wawrczeck eingesprochen.
Genau, es gibt eine Hitchcock-Verfilmung und auch eine Serie, Frank, sagtest du.
Eine Serie sogar.
Eine BBC-Verfilmung, eine Miniserie. Oh, wow. Und Hitchcock hat es 1939 verfilmt, nach seinem großen Erfolg Eine Dame verschwindet und bevor er nach Hollywood aufbrach, um dann Rebecca zu verfilmen, lustigerweise. Bemerkenswert ist der Film, der im Deutschen Riffpiraten heißt, wegen des Filmdebüts von Maureen O'Hara, die da dort 18-Jährige da die Mary spielt. Wow. Und direkt so beeindruckt hat, dass sie danach eine große Hollywood-Karriere gestartet hat. Okay. Also lässt sie empfehlen. Und von Daphne du Maurier würde ich auch noch sehr meine Cousine Rachel empfehlen. Das lohnt sich auch sehr. Das ist auch ein tolles Buch. Ein Buch über eine Frau, von der man nie weiß, ob oder ob nicht sie ihren Ehemann umgebracht hat.
Ganz tolles. Das habe ich mal beim Abendbrot vorgestellt.
Das kann gut sein. Das weiß ich jetzt aber auch nicht. Auch übrigens zweimal verfilmt. Es gab vor ein paar Jahren noch eine Version mit Rachel Weisz, aber das führt uns jetzt zu weit ab vom Schuss. Und ich habe mich gerade spontan umentschieden. Und stelle ihn jetzt, genau, ganz spontan, so bin ich manchmal, stelle ihn jetzt das Buch Immer noch wach von Fabian Neithardt vor.
Aber weiß ja niemand, was du stattdessen vorhattest. Stimmt. Deswegen kannst du ja behaupten eigentlich, was du willst.
Hätte ich eigentlich sagen können, stimmt, hatte ich immer schon vor. Aber ich wollte sie daran teilhaben lassen, an meiner wahnsinnigen Spontanität. So, jetzt wird's ernst. Diagnose Magenkrebs mit 30 Jahren. Die Prognose nicht gut. Gar nicht gut. Für den Kaffeebesitzer Alex ist nach diesem Arztbesuch nichts mehr wie vorher. Schon sein Vater war der gleichen Krankheit erlegen, als Alex erst 7 Jahre alt war. Er hat hautnah erlebt, was seine Mutter damit gemacht hat, was das für das gesamte Umfeld bedeutet hat. Und er beschließt, dass er selber seinen Freunden, seinen Bekannten, dass er diesem Trauma nicht aussetzen wird. Sein Plan, die verbleibende Zeit mit seiner Freundin Lisa und seinem besten Freund Bene und Geschäftspartner so intensiv wie möglich zu genießen und sich dann allein in ein Hospiz zu begeben. Die beiden sind natürlich nicht einverstanden mit diesem Plan, aber Alex setzt sich durch und dann steht er plötzlich im Haus Leerwald. Dort lernt er die anderen Patienten und ihre Geschichten kennen und er freundet sich vor allem mit einem von ihnen an, mit Kaspar. Der ist schon wesentlich länger im Hospiz, als er eigentlich sein sollte. Scherzt darüber auch immer. Und gerade dieser Humor und Pragmatismus ist es, was Alex sehr beeindruckt. Tja, und dann schlägt das Schicksal eine seiner üblichen Kapriolen, denn Alex erfährt, dass seine Untersuchungsergebnisse vertauscht wurden.
Nein.
Und er gar keinen Krebs hat.
Ach.
Die Frage ist allerdings jetzt, wie lebt man damit, wenn man nämlich alle Brücken schon hinter sich abgebrochen hat? Kann und will man so nahtlos in das alte Leben zurückgehen? Das ist ein Buch, das, ich finde es gerade jetzt in dieser Zeit goldrichtig, weil es ein Roman ist, der das Leben absolut feiert. Der erzählt in verschiedenen Zeitebenen, springt immer so ein bisschen hin und her und ist wirklich ein Buch, das trotz aller Melancholie, Trauer und Tiefe, das vermisst, da ist wirklich so viel Leichtigkeit und so viel Humor drin, dass man das liest und so einem warm ums Herz wird. Das ist ganz, ganz toll. Das ist wirklich, der hat es geschafft, der Fabian Neithardt, so ein schwieriges Thema und so einen wunderbar tragikomischen Roman zu verwandeln. Der spielt gekonnt mit Klischees, lässt manche dann auch wieder sehr gekonnt aus. Das fand ich ganz, am Ende gibt es so eine Passage, wo ich dachte, oh bitte, bitte nicht diesen Fehler machen. Und er hat ihn nicht gemacht, was ganz toll war. Und man lässt es wirklich, man legt das zurück und dann denkt man, dann hat ein lachendes und ein weinendes Auge. Lustigerweise, Fabian Neithardt ist übrigens sein Debütroman, der ist aber auch Straßenpoet und Botschafter des Lächelns. Und das ist ganz schön, wenn man ihm folgt auf Instagram. Ja, Fabi ist da, heißt er da. Er hat jeden Tag, zeigt er ein Lächeln.
Ach, wie schön.
Das ist ganz, ganz schön. Daily Smile nennt er es in seinen Storys, finde ich auch sehr, sehr schön. Jetzt, gerade jetzt auch richtig. Und das Buch passt einfach auch zu diesem Autor. Wenn man dann ein Bild von ihm sieht, denkt man, sie hat irgendwie dieses vielleicht Verschmitzte, was auch in dem Buch ist, ist wirklich toll. Also sehr zu empfehlen und es rückt wirklich den Blick zurecht auf die Dinge, auf die es wirklich ankommt im Leben. Und nie vergessen, es gibt ein Leben vor dem Tod. Und damit gebe ich an Anne.
Ja, und als, also wirklich, was für eine wunderbare Wahl, Frank. Eine bessere Überleitung hättest du mir gar nicht geben können. Genau. Nein, weil du hast dich ja schnell umentschieden. Ja. Bei mir geht es weiter mit Matt Haig, die Mitternachtsbibliothek.
Oh.
Ja, das hat Sarah schon vor, glaube ich, drei Jahren beim Abendbrot vorgestellt. Und das ist bei mir Tatsache mein erstes Buch von Matt Haig, was ich gelesen habe. Obwohl Sarah es mir schon so oft empfohlen hat.
Und du wirst auf jeden Fall noch mehr von ihm lesen, bin ich mir ganz sicher.
Ja, ich glaube auch. Ich glaube, damit hast du echt recht. Es geht um Nora Seed, eine Frau Mitte 30, der begegnen wir, und das ist schon die erste Kapitelüberschrift, 19 Stunden vor ihrem geplanten Suizid. Was ist passiert? Nora ist schon sehr, sehr lange depressiv und dieser Tag ist besonders rabenschwarz. Sie verliert ihren Job, ihr Kater wird überfahren und sie hat eigentlich überhaupt keine Perspektive mehr, dass sich irgendwann ihr Leben, was sie als völlig ja, sinnlos, ungeliebt und leer empfindet, sich irgendwann zum Besseren ändern wird. Und deswegen nimmt sie eine Überdosis Tabletten. Und findet sich dann wieder in so einer Art Zwischenzone, wo sie die Bibliothekarin aus ihren Kindertagen wieder trifft, die ihr dann erklärt, dass sie in der sogenannten Mitternachtsbibliothek angelangt ist. In dieser Bibliothek gibt es für jeden von uns ein sogenanntes Buch des Bereuens, was bei Nora sehr, sehr, sehr dick ist. Und es gibt ganz viele unterschiedliche Bücher, in denen alle Lebensentwürfe gespeichert sind, die man sonst noch hätte leben können. Also alle Möglichkeiten, alle Wegzweigungen, die Nora bewusst oder unbewusst genommen hat oder nicht genommen hat, sind da in Büchern festgehalten. Zum Beispiel der Berufsweg einer Leistungssportlerin, der Sängerin einer Punkband, einer Glaziologin, einer Pubbesitzerin und. Sie wissen, wie viele Möglichkeiten, wie oft denkt man selber, hätte ich mich an dieser oder jener Wegkreuzung meines Lebens anders entschieden, was wäre eigentlich passiert? Und angeleitet von ihrer ehemaligen Bibliothekarin macht sich Nora auf die Suche nach einem Leben, das zu ihr passt, einem Leben, was sie vermeintlich lieber leben würde als das, was sie gerade mittels Tabletten verlassen hat. Ja, ich höre sie schon. Das ist natürlich alles ein bisschen vorhersehbar. Aber ich habe es dennoch wahnsinnig gerne gelesen, weil es ist so wunderschön und es ist so heilsam. Immer dann, wenn man gerade mal so mit seinem Alltag hadert, oder auch wenn man sich einmal wieder in seinem Leben und in allen Entscheidungen, die man getroffen hat, bestätigt wissen möchte. Also eigentlich ein Buch für jeden Tag und für jede Leserin und für jeden Leser. Denn das wird ganz deutlich, es gibt im Leben kein richtig oder falsch. Es gibt einfach immer nur Konsequenzen. Matt Haig, die Mitternachtsbibliothek. Danke für diese Empfehlung, Sarah.
Wunderschön erzählt, Anne. wir fragen uns ja auch schon oft genug bei Büchern, lese ich ein Buch nicht? Und ich bin total froh, dass ich das nächste, was ich Ihnen jetzt vorstellen möchte, gelesen habe. Auch für eine Empfehlung meiner Kollegin oder unserer Kollegin Henriette Ladendorf. Ich bin ihr sehr dankbar. Es ist ein Buch, was es bisher nur im englischen Original gibt und es heißt Open Water von Caleb Azuma Nelson. Und das ist so schön. Es fängt an, eigentlich wie so eine typische Liebesgeschichte. Es ist auch eine Liebesgeschichte unter anderem. Es ist aber auch so viel mehr. Zwei junge Menschen treffen sich in London in einem Pub. Und zwar zum einen ein namenloser junger Fotograf und eine ebenso namenlose junge Tänzerin. Und die beiden treffen jetzt aufeinander auf so einer Party und es ist nicht so ein optimaler Start, weil die beiden von einem guten Freund des Fotografen vorgestellt werden, mit dem die Tänzerin auch zusammen ist. Und sie versuchen zu vermeiden, sich irgendwie näher zu kommen, aber diese Faszination ist einfach so groß. Und der junge Fotograf weiß einfach, als er diese Frau sieht, Das ist sie. Das ist sie einfach. Und sie, sie weiß es auch. Und das ist total schön und natürlich nicht wirklich besonders, weil diese Art von Start in eine Liebesgeschichte haben wir natürlich auch schon vorher gelesen. Aber der Caleb, der schreibt so wunderschön. Es ist ein sehr junger Mann, 26, der ist auch Fotograf und er ist auch Poet und er lebt in London, hat ghanaische Eltern. Und er schreibt jetzt über diesen jungen schwarzen Mann und diese junge schwarze Frau so poetisch. Also das hat so einen ganz, ganz eigenen Rhythmus, seine Art zu schreiben. Und er schreibt im Prinzip ist das wie, sind das wie Meditationen zum Thema Schwarzsein, darüber ständig unter Beobachtung zu stehen. Also wenn der junge Fotograf durch London läuft, der lebt im südöstlichen London, hat er immer das Gefühl, er wird beobachtet. Er kann nicht einfach nur sein, wie viele andere weiße Menschen zum Beispiel. Er schreibt darüber, wie es ist, als schwarzer Mensch eigentlich nur als Körper wahrgenommen zu werden, mit dem man dann natürlich auch, leichter zum Beispiel brechen kann, als wenn man wirklich den Menschen, das Menschliche sieht. Und das macht er alles so poetisch. Das sind so wie kleine Vignetten, als würden das Gedichte sein. Oder ich habe auch gedacht an Songtexte. Das hat tatsächlich was von so einem Songtext mit einer bestimmten Rhythmik. Und in der Tat geht es auch in diesem Buch viel um Musik, es geht um Kunst, es geht um schwarze Künstlerinnen und Künstler und es geht quasi immer darum, wie es ist, als schwarzer Mensch in unserer heutigen Welt zu leben, wenn der zum Beispiel seinen schwarzen Hoodie anzieht und einfach seine Freundin in einem anderen Londoner Stadtteil besuchen möchte und er wird auf dem Weg von Polizisten angehalten werden, weil es heißt, ja, es gab in unserer Gegend eine Reihe von Einbrüchen und die Beschreibung passt einfach auf dich. Er ist schwarz und er trägt einen schwarzen Hoodie. Ich meine, ja, okay. Und es gibt diesen Satz, der wirklich immer wieder auftaucht in seinem Buch. Und zwar, es ist ein Unterschied, angeguckt zu werden oder gesehen zu werden. Und das finde ich so schön und das finde ich so wahr. Und dieses Buch ist wirklich, das hat es wirklich in sich. Er erzählt uns auch von seiner Geschichte, auch von der Geschichte seiner Großeltern, von Freunden von ihm, die Opfer von Polizeigewalt geworden sind. Aber er erzählt uns eben auch von der Liebe, dass es sich lohnt, sich der Liebe zu öffnen, sich selbst quasi zu öffnen, sich seinen eigenen Dämonen und seiner Angst wirklich zu stellen. Und was das dann letzten Endes bereithält für jeden Menschen, bereithalten kann. Und wie wichtig es ist, einander menschlich zu begegnen. Also wirklich im Prinzip ein Hommage wirklich an das Leben, an die Kunst, an die Poesie. Einfach nur wunderschön. Es heißt Open Waters, gibt es in so einer ganz schönen, gebundenen Ausgabe für 16,50 Euro. Liest sich super schön auf Englisch und ich bin mir sicher, dass es auch irgendwann auf Deutsch kommen wird. Das Moment. War's.
Klang jetzt ganz toll,
eine
oder?
Hymne an das Leben.
Ja. Genau. Aber wie schön, dass das gerade, dass wir gerade in diesen Tagen jetzt so parallel so lebensbejahende Bücher gelesen haben. Mhm. Ich hoffe, wir konnten Ihnen Lust machen auf neue Bücher, die Sie ab morgen, ich sag's nochmal, Montag, dem 8.3. wieder höchstpersönlich bei uns nicht nur abholen können, sondern Sie können auch in den Laden reinkommen und mit uns darüber sprechen, über diese Bücher und über viele, viele andere auch. Wir freuen uns wahnsinnig auf eine erneute Begegnung mit Ihnen. Kommen Sie zahlreich. Wir sind da und unsere Türen sind weit offen. Der nächste Podcast ist nicht am Ostersonntag, weil wir glauben, dass Sie da Ihre Ostergeschenke im Garten suchen, hoffentlich ganz viele Bücher, sondern am 11.4., das ist der zweite Sonntag im April, der Sonntag nach Ostern. Bis dahin bewahren Sie gute Laune, kommen Sie gut durch die Tage. Wir sagen Tschüss.
Tschüss.